Hi und schön, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um den Stromspeicher und zwar nicht um die Größe des Speichers, sondern um verschiedene Punkte, die wichtig sind, damit der Speicher effizient läuft und möglichst viel einspart. Und wie immer findest du hier unten drunter in den Shownotes weiterführende Links, um zum Beispiel zu schauen, was darf eine Photovoltaikanlage kosten, ist eine Photovoltaikanlage für deine Situation überhaupt wirtschaftlich sinnvoll und auch eine Speicher-Checkliste. Das findest du alles hier unten drunter, genauso wie die Möglichkeit über mein Netzwerk unverbindlich dich beraten zu lassen und eine Photovoltaikanlage anzufragen, damit dein Projekt gelingt. Schön, dass du eingeschaltet hast und jetzt ganz viel Spaß in dieser Folge, die es auch wie immer in voller Länge und als Video auf meinem YouTube-Kanal gibt. Also, wenn du das Ganze visuell auch brauchst, dann schau doch gerne auch auf meinem YouTube-Kanal vorbei und jetzt viel Spaß in dieser Folge. Beim Stromspeicher zählt für die meisten nur eine Zahl, die Größe. Kilowattstunden, je mehr, desto besser. Doch genau dieser Gedanke ist zum Teil ein sehr teurer Denkfehler beim Speicherkauf. Und er kostet dich über die Jahre still und leise vierstellig. Warum ist das so? Schau mal, ein Speicher ist eine Entscheidung für 15 bis 20 Jahre. Die kannst du nicht mal eben zurückdrehen. Zwischen einem guten und einem schlechten System liegen im Wirkungsgrad nur ein paar Prozent. Aber das sind über 10 Jahre schnell bis zu 2000 Euro, die einfach verschwinden. Und beim Notstrom trennt eine einzige Zahl die echten Systeme von den Blendern, nämlich 3 Phasen. Also ganzes Haus abgesichert oder eben nur eine einzelne Steckdose. Worauf achte ich wirklich, wenn eben nicht auf die reine Größe des Speichers? Woran erkennst du, ob ein Speicher in 5 Jahren noch zu deinem Leben passt? Und vor allem, welcher dieser Faktoren klaut dir quasi jede einzelne Nacht Geld, ohne dass du es je zu Gesicht bekommst? Kurz dazu, warum ich ausgerechnet dieses Video hier aufnehme. Ich stand Ende Juni auf der Intersolar vor gefühlt jedem Speicherhersteller der Welt, weil ich selbst bald eine PV-Anlage baue und vor genau denselben Fragen stehe wie du oder ihr. 6 Messevideos liefen hier zuletzt auf dem Kanal. Danke fürs Dranbleiben und heute wird es mal grundsätzlich, ohne den Blick auf einen einzelnen Hersteller zu werfen. Und damit das nicht mein Bauchgefühl ist. Vieles davon kommt aus einem langen Gespräch mit Dr. Johannes Weniger, einem der Köpfe hinter der Stromspeicherinspektion. Die messen seit Jahren neutral, welcher Speicher wirklich was taugt. Und in dem Gespräch mit Dr. Johannes Weniger, da steckten so viele Informationen und wertvolle Tipps, dass ich daraus eine Checkliste gebaut habe. Die kommt gleich noch. Kommen wir jetzt erstmal zu Punkt 1, nämlich der ersten Frage, wie groß ist dein Stromverbrauch in 5 Jahren? Weißt du nicht? Ich auch nicht. Wärmepumpe, Elektroauto, vielleicht zieht irgendwer ein oder aber auch aus, weil die familiäre Situation sich ändert. Dein Bedarf von heute ist nicht dein Bedarf von morgen. Und deshalb will ich einen Speicher, den ich später um 1-2 Speichermodule erweitern kann, statt ein komplett neues System zu kaufen, was wirtschaftlich echt krass wäre. Jetzt sagen viele Hersteller, klar, ist erweiterbar hier bei uns. Und genau da lohnt sich das Nachhaken. Denn manche Speicherhersteller lassen dich nur im ersten Jahr ohne Probleme nachrüsten. Zum einen, weil sich die Zellgenerationen ändern. Zum anderen, und das ist fast der wichtigere Punkt, wegen der Zelldegradation. Also wenn die Kapazität deiner älteren Speicherblöcke schon abgenommen hat, ist ein Erweitern gar nicht mehr sinnvoll möglich, weil sich neue, volle Module und alte, gealterte Blöcke quasi gegenseitig ausbremsen. Und erweiterbar auf dem Papier ist eben nicht erweiterbar in 5 Jahren. Da würde ich also drauf schauen. Die Frage an den Anbieter lautet also nicht, ist das erweiterbar, sondern eher, bekomme ich in 4 Jahren noch passende Module und sind die einzeln gesteuert oder in Reihe geschaltet? Und jetzt kommt der Haken, den kaum jemand auf dem Schirm hat. Ausgerechnet diese Erweiterbarkeit kann dich beim nächsten Punkt nämlich Geld kosten. Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Was, wenn genau die Flexibilität aus Punkt 1 dich jedes Jahr Geld kostet? Jedes Mal, wenn Strom rein und wieder rausgeht aus dem Speicher, gehen ein paar Prozent verloren. Klingt nach Erbsenzählerei, ist es aber nicht. Denn die Stromspeicherinspektion, die misst bei den besten Speichersystemen über 98% Wirkungsgrad. Bei schwächeren Systemen summieren sich aber die Verluste über 10 Jahre zusammen mit den Standby-Verlusten im Vergleich zu dem hocheffizienten System auf einen Unterschied bei 2000 Euro. Und das ist echtes Geld, das keiner auf der Rechnung erstmal sieht. Und jetzt nochmal der Bezug zum Thema vorher, denn erweiterbare Systeme mit einzeln gesteuerten Batterieblöcken sind in der Regel etwas weniger effizient als ein System, wo die Speichermodule alle in Reihe geschaltet sind. So hat es mir jedenfalls Dr. Johannes Weniger erklärt und der misst diese Geräte seit Jahren durch. Heißt also, Flexibilität und Effizienz ziehen leicht in unterschiedliche Richtungen. Es gibt nicht den perfekten Speicher, nur den perfekten für deinen Fall. Und du musst nur wissen, wo dein eigener Schwerpunkt liegt. Die dritte Frage ist relativ schnell beantwortet, aber super wichtig. Welche Batteriezellen stehen da eigentlich in deinem Keller? Für mich ganz klar LFP, also Lithium-Eisenphosphat. Sicher, absoluter Stand der Technik, extrem zyklenfest. Heißt also, der Speicher hält sehr viele Lade- und Entladezyklen aus, ohne groß an Kapazität zu verlieren. Und genau das möchte man ja bei einem Heimspeicher auch, der jeden Tag arbeiten muss. Wenn dir jemand was anderes andrehen möchte, dann frag mal nach, warum. Die vierte Frage, was passiert eigentlich, wenn der Strom ausfällt? Fast jedes System wirbt mit Notstrom, aber Notstrom ist oft nur eine einzige Steckdose oder vielleicht eine Phase, die abgesichert ist. Das heißt, du kannst dann dein Handy laden oder eine einzelne Lampe betreiben, den Kühlschrank anklemmen, aber im echten Ausfall ziemlich nutzlos. Und ich will, dass der Speicher bei Bedarf das ganze Haus trägt. Und zwar auf allen drei Phasen. Denn dein Haus ist dreiphasig. Also Herd, Wärmepumpe, Wallbox. Kann dein Backup nur eine Phase, stehen die Geräte still. Und die Frage an den Anbieter ist also, ist das echter Ersatzstrom fürs ganze Haus dreiphasig oder nur eine Notstromsteckdose? Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn du es von Anfang an mitdenkst, kostet das oftmals gar nicht mehr so viel mehr Aufpreis. Diese grundlegende Frage ist also wichtig. Danach solltest du dir aber noch eine zweite stellen. Soll die Umschaltung nach dem Stromausfall quasi unterbrechungsfrei passieren? Oder dürfen da auch mal 4-5 Sekunden vergehen? Ich sage ganz ehrlich, mir persönlich ist es nicht so wichtig, dass das in Bruchteil einer Sekunde funktioniert. Mir ist es wichtig, dass es zuverlässig funktioniert. Und dass ich am besten eine Push-Nachricht auf mein Handy bekomme, damit ich überhaupt merke, dass das öffentliche Netz gerade ausgefallen ist. Die fünfte Frage ist, wie schnell kann dein Speicher eigentlich laden und entladen, und zwar immer in Kombination mit dem Wechselrichter gedacht. Es ist also die Frage nicht, wie viel er fasst in Kilowattstunden, sondern wie schnell in kW kann er laden und entladen. Drei Beispiele mal kurz. Winter, die Sonne scheint nur kurz, aber dann halt auch doll. Kann der Speicher jetzt schnell aufladen, nimmst du die Energie mit, sonst verpufft sie quasi und ist weg. Dynamische Tarife, in den günstigen Stunden mit hoher Leistung laden, in den teuren dann aus dem Speicher leben, ohne Leistung geht das Spiel hier nicht auf. Die Sauna zum Beispiel nochmal als drittes Beispiel, läuft kurz, zieht aber dann ordentliche Leistung, reicht die Leistung deines Systems nicht aus, holst du den Rest dann teuer aus dem Netz. Und auf der Messe und in den Prospekten, dann sieht man immer bis x Kilowatt, das ist schön und gut, aber jetzt kommt der Faktor vom Anfang des Videos, den fast alle übersehen. Ein Speicher muss auch bei ganz niedriger Leistung effizient sein. Denn nachts passiert das Gegenteil vom Saunabeispiel. Da läuft stundenlang nur die Grundlast, also zum Beispiel Kühlschrank, ein Router, Standby-Geräte, ein bisschen was halt. Und ist dein Speicher nur bei voller Power effizient und schwächelt aber dann in so niedrigen Teillastbereichen, verlierst du jede Nacht das ganze Jahr ein bisschen was an Energie. Und das ist der Faktor, der dir leise das Geld aus der Tasche zieht, ohne dass du ihn je auf der Rechnung siehst. Also meine ganz klare Empfehlung, nicht nur fragen, wie viel Leistung maximal, sondern auch, wie effizient ist das System bei wenig Last. Einfach nochmal kurz und ehrlich als Einordnung, ja? Also für wen ist das vielleicht auch nur halb so wild? Wenn du einen kleinen Haushalt hast mit kaum Grundlast oder wenn du bewusst gar keinen Speicher willst, sondern rein eine Photovoltaikanlage mit Wechselrichter, dann kannst du dir ein paar dieser Punkte natürlich sparen. Für alle, die aber aus dem selbst erzeugten Solarstrom möglichst viel rausholen wollen, den Eigenverbrauch optimieren möchten, eine Wärmepumpe oder ein E-Auto planen und ein effizientes System haben wollen, ist das also schon wichtig, da auf diese Punkte zu schauen. Und damit du das jetzt nicht alles im Kopf jonglieren musst, habe ich daraus eine komplette Speicher-Checkliste aus dem Gespräch mit Dr. Johannes Weniger angefertigt. Die liegt kostenlos auf meiner PV-Wissensplattform. Den Link findest du hier unten drunter. Nimm die gerne mit ins nächste Beratungsgespräch mit, dann weißt du ganz genau, worauf du achten musst und dein Projekt gelingt. Und wenn du dir bei der einen Frage unsicher bist, die ich hier bewusst aus diesem Video rausgelassen habe, um den Rahmen nicht zu sprengen, nämlich wie groß dein Speicher überhaupt sein sollte, dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, indem wir die passende Speichergröße ermitteln. Das verlinke ich dir hier. Und schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, welcher der 5 Punkte war für dich neu oder fehlt dir einer? Schreib's gerne, ich lese mit und antworte auf eure Fragen und Rückmeldungen. Ja, und wenn du mitbekommen möchtest, für welches System ich mich dann am Ende entscheide und was bei uns auf dem Haus installiert wird, dann folg mir hier doch gerne. Kostet für dich nichts, ist für mich aber eine mega Unterstützung. Gib dem Podcast gern auch 5 Sterne als Bewertung. Bei Instagram übrigens kannst du direkt mit mir in Austausch kommen. Da antworte ich auch super gerne auf eure Fragen und auch auf persönliche Nachrichten, um euer Projekt zum Gelingen zu bringen. Und was ich auch nochmal ganz spannend finde, ist das Thema Strom-Community. Weil das Thema Stromsharing halt sehr komplex ist und man braucht ein intelligentes Messsystem etc. Ich habe eine eigene Sonne-Freihaus-Strom-Community gegründet, wo wir miteinander Strom handeln können. Menschen mit PV-Anlage verkaufen ihren Strom an Menschen ohne PV-Anlage oder an Menschen, die gerade keinen eigenen Strom erzeugen. Jeder kann teilnehmen mit einem digitalen Stromzähler, der so eine optische Schnittstelle hat. Das kennt man teilweise von so Anbietern wie Tibber oder so für dynamische Stromtarife. Da setzt man so eine kleine optische Schnittstelle auf den digitalen Zähler und schon kann man teilnehmen. Man braucht also nicht dieses intelligente Messsystem, das Smart Meter, um teilzunehmen. Und man legt dann selbst einen Preis fest. Ich werde dazu hier bald noch mehrere Folgen auch machen, wie das Ganze funktioniert, warum ich das mache, warum ganz einfach die Einspeisevergütung fällt bei vielen PV-Anlagen, die jetzt aktuell ans Netz gehen, zur Mittagszeit weg, weil der Börsenstrompreis negativ ist. Und das umgehen wir hier quasi. In der Community bekommst du trotzdem eine Einspeisevergütung, sofern jemand anders aus der Community gerade deinen Strom abnimmt. Aber es ist ein wirklicher Handel miteinander, der virtuell ist und uns die Möglichkeit gibt, in der Community fair Strom miteinander zu handeln. Wenn dich das interessiert, dann hier unten drunter auch einfach mal reinschauen in die Shownotes. Da habe ich das auch verlinkt, genauso wie die ganzen Checklisten etc. Also bis bald, sonnige Grüße, dein Nils.